Wie läuft die Ausbildung zur Logopädin ab? Was begegnet einem da so alles? Und was ist Interessantes zu berichten, wenn man die Ausbildung macht und dabei nicht oder nicht gut sehen kann? Zum Beispiel?
Lernmedien, also dass es teilweise auch eigentlich gut gewesen wäre, so anatomische Modelle zu haben, wo die anderen das vielleicht als Grafik haben und sehen können. Würden Sie im Nachhinein sagen, das wäre doch gut gewesen?
Ja, ich war natürlich in einer guten Ausgangsposition. Dadurch, dass ich Medizin studiert habe und das alles auch schon mal gesehen habe, hatte ich davon eine relativ gute Vorstellung. Wenn es jetzt um die Muskulatur im Gesichtsbereich ging oder auch im Kehlkopfbereich, wobei für den Kehlkopfbereich hatten wir ein Modell, hat unser Anatomielehrer das so gemacht, dass er dann die dementsprechenden Partien auch nochmal bei mir angefasst hat.
Tanja Hüttner.
Die Mediziner lernen das ja auch häufig verbal. Der Muskel fängt da und da an, geht nach da und verbindet das und das und das und das. Die haben zwar noch Bilder dazu teilweise, aber eigentlich, wenn die so auf ihren Lernkarten und so sowas haben, dann sind es ja auch keine Bilder. Dann wird immer gesagt, der Muskelansatz ist da oder der Nerv geht von da nach da,
Ja.
über den Knotenpunkt so und so im Rückenmark.
Und es wäre natürlich schön, wenn man da mehr Modelle an der Schule zur Verfügung gehabt hätte. Ich denke, für jemanden, der jetzt völlig fachfremd ist und mit der Ausbildung beginnen möchte, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Was ich sehr schade fand, war, dass es gar keine aufbereitete Fachliteratur gibt. Und das war dann natürlich auch ein finanzielles Problem. Also ich hätte jetzt nicht die Geduld gehabt, die ganzen Bücher aufbereiten zu lassen und auch nicht das Geld gehabt, dass er in digitaler Form irgendwie vorliegt und
Oder
auch lesbar ist. Das wäre natürlich toll, wenn es sowas irgendwie geben würde. Und da ist auch ein Problem, dass viele Verlage sich einfach auch sperren. Da sollte es so ein paar Standardwerke geben. Es
taktil
sind
umsetzen.
viele, viele Bilder in den Büchern, die sollten zumindest beschrieben werden. Und sonst glaube ich, dass der Lernerfolg mit dem Lehrer steht und fällt.
Letzten Endes haben wir aber auch, also ich persönlich zum Beispiel in meinem Unterricht sehr davon profitiert, dass ich durch Friederike gelernt habe, dass ich immer das, was ich an die Tafel schreibe, auch verbalisiere. Das führt dazu, dass man langsamer schreibt und das Tafelbild erklärt und da profitieren natürlich die anderen Schüler auch von. Das war dann eher so, dass es den Unterricht bereichert und verbessert hat.
Also wenn die Dozenten flexibel sind, und das sind sie an der Schule, dann können sie einem das auch irgendwie gut vermitteln.
Tanja Hüttner.
Was man selber leisten muss, wenn man als Blinder den Beruf machen möchte, wenn man es inklusiv macht, dann braucht man natürlich eine große Flexibilität, also und auch so eine gewisse Gelassenheit, weil natürlich nicht immer alle Dinge sofort so sind, wie man sie selber am besten braucht. Und man muss dann schon die Fähigkeit haben zu sagen, so, das und das brauche ich jetzt, können wir das irgendwie anders machen, können wir das so und so machen.
Wir haben auch viel praktisch gearbeitet oder in Partnerarbeit. Meine Mitschüler waren da auch immer sehr offen und ich durfte allen im Mund rumfummeln und alles anfassen. Das war irgendwie ganz nett. Ich fand insgesamt, dass es mir sehr leicht gemacht worden ist. Von Schulseite zumindest. Also ich durfte auch meinen Hund mitnehmen und das war alles immer kein Problem. Und ich habe selber noch einen Sohn. Also auch meine Rolle als Mama konnte ich irgendwie gut wahrnehmen und die haben versucht, darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn das Kind mal krank war oder so, dann hat man mich vertreten.
Tatsächlich war es überraschend einfach. Also ich habe es mir viel, viel schwieriger vorgestellt. Klar gab es am Anfang irgendwie so ein paar Sachen, wo man sich erstmal zurechtruckeln musste.
Ich hatte eine Co-Therapeutin, das hat man am Anfang sowieso, aber die hatte ich letzten Endes bis zum Ende meiner Ausbildung, die immer noch mal dabei saß und drauf geguckt hat oder mir auch geholfen hat, den Raum vorzubereiten. Da muss dann auch immer die Technik angeschmissen werden, ja, weil die Sachen natürlich auch aufgenommen werden. Die Schule hat eigene Therapieräume und das ist so ein bisschen wie bei der Polizei. Da gibt es so eine Spiegelwand. Die Patienten sehen also nicht, dass sie gesehen werden. Dahinter in einem Raum wird man beobachtet. Und es gibt natürlich auch eine Tonübertragung und danach wird reflektiert. Dann wird dann geguckt, okay, was habe ich denn da eigentlich in der Therapie gemacht und wie hat der Patient reagiert und was könnte ich noch verbessern? Man
Ja.
lernt ja aus seinen Fehlern und das ist relativ wichtig. Das nimmt auch einen sehr, sehr großen Teil ein in der Ausbildung. Dann hat man vier Praktika. Nicht jede Praktikumsstelle freut sich, einen blinden Menschen aufzunehmen. Und ein Praktikum in der Klinik ist meistens auch relativ schwer nur möglich, einfach weil dort Störungsbilder behandelt werden, die man nicht so gut behandeln kann und auch weil man dort nicht so gut begleitet wird. Auch da hat die Schule immer eine Lösung gefunden. Also ich bin irgendwo immer untergekommen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Ich habe in der ganzen Ausbildungszeit immer mal wieder irgendwelche Klausuren geschrieben. Das macht man ja so. Und die durfte ich alle am Laptop schreiben. Habe etwas mehr Zeit bekommen. Das ist ja auch üblich. Ja, das ging eigentlich problemlos. Dann hat man noch eine praktische Prüfung. Auch da habe ich mehr Zeit bekommen. Und in den mündlichen Prüfungen war das sowieso kein Problem. Ich denke, derjenige, der den Beruf ergreifen möchte, der sollte eben wirklich mit Menschen aller Altersstufen zusammenarbeiten wollen. Ja, sollte natürlich ein wenig soziale Veranlagung besitzen. Und sonst Flexibilität mitbringen, etwas ja, musikalisches Talent, das ist auch relativ wichtig und sonst ein gutes Hörvermögen und eine gesunde Stimme.
Ansonsten sollten Sie kommunikationsfreudig und offen sein und alles andere kann ich Ihnen beibringen.
Es hört sich irgendwie so an, als ob das nur Frauen machen, stimmt das? Gibt es auch Männer?
Überwiegend ja, wir haben in der Regel einen Quotenmann.
Ah ja.
Und zwar alle 3 Jahre, nicht pro Jahr. Also für die Patienten auch immer sehr schade. Gerade jetzt so für jugendliche Stotterer und so ist das halt immer mit diesen Mädels. Ja, als Mann hat man natürlich auch gleich nochmal bessere Berufsaussichten.
Weil die dann eher gefragt sind.
Ja, klar. Mehrsprachigkeit ist auch großartig. Also je mehr Sprachen sie mitbringen, desto besser.